Willkommen zu Linkspot, dem Podcast der Linksfraktion Köln. Ich bin Sarah Nignam-Tawin und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Podcast befassen wir uns mit allem rund um die Themen Köln und Kommunalpolitik. Mein Wunsch ist es, euch die Ratspolitik näher zu bringen. Dazu treffe ich verschiedene Menschen aus Politik und Stadtgesellschaft. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht bekommt ihr selbst Lust, euch zu engagieren und Köln mitzugestalten. Hallo liebe Leute, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet seid. Mein Name ist Sarah, ich bin 24 Jahre alt und Ratsmitglied bei den Linken. Mein heutiger Gast ist Michael Weisenstein, der sich jetzt auch mal kurz selber vorstellt.
Ja, hallo, mein Name ist Michael, ich bin 54 Jahre alt und freue mich, dass ihr heute zuhört und freue mich, ja, dass ich von der Sarah zu diesem Gespräch heute eingeladen worden bin und bin mal sehr gespannt, was passiert.
Mhm. Erzähl doch mal, was sind so deine Themen, die du in der Fraktion bearbeitest?
Ach, das ist eigentlich relativ bunt gemischt. Wir sind ja 6 Leute und haben schon so ein bisschen den Anspruch, dass jeder weiß, so ein bisschen weiß, was der oder die andere auch macht. Aber wenn du jetzt so ein bisschen nach meinen Schwerpunkten fragst, würde ich das definieren, dass ich mich hauptsächlich um die Wohnungspolitik kümmere und so ein bisschen mit um die Verkehrspolitik und Liegenschaftspolitik. Wobei das eine relativ trockene Materie ist mit der Liegenschaftspolitik. Da gibt es, glaube ich, nicht so viel drüber zu sagen. Aber so die Wohnungspolitik, das interessiert schon viele Leute, weil halt viele auch ja, von der schwierigen Wohnungssituation in Köln betroffen sind.
Ich muss sagen, ich weiß ehrlicherweise gar nicht, was Liegenschaftspolitik ist. Kannst du das vielleicht kurz mal erklären?
Ja, Liegenschaftspolitik ist, also ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Stadt ja auf das Stadtgebiet verteilt verschiedene Flächen im Besitz hat. Das heißt, die Stadt Köln ist Eigentümerin von leeren Flächen, von bebauten Flächen, teilweise von Häusern. Und diese Liegenschaften müssen verwaltet werden. Leider werden sie auch zu oft verkauft aus unserer Meinung. Wir sind der Auffassung, dass man das eigentlich nicht tun sollte, sondern wenn man was besitzt, wenn man Land besitzt, sollte man es behalten. Das ist wichtig für junge Leute und für die zukünftigen Generationen, damit die noch was haben. Ja, und der Liegenschaftsausschuss beschäftigt sich halt mit der Frage, was wird verkauft und was wird auch manchmal angekauft, um auf einem bestimmten Gebiet irgendein Projekt zu verwirklichen, wo eine Ecke fehlt, wo die Hälfte fehlt an Fläche. Ja, damit beschäftigt sich die Liegenschaftspolitik.
Okay, also Liegenschaften sind Flächen, die man besitzt.
Genau.
Kurz gesagt.
Flächen oder auch Immobilien.
Immobilien. Besitzt du selber solche?
Ich?
Ja.
Nein.
Nein. Würdest du gerne?
Also nein, eigentlich nicht. Also ich wohne zur Miete und bin da eigentlich ganz zufrieden mit. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass die Wohnungssituation ja mittlerweile so prekär und schwierig ist, dass es natürlich auch vielleicht schon ein beruhigender Faktor wäre, wenn ich mir vor 20 Jahren eine Eigentumswohnung gekauft hätte. Aber dazu ist es jetzt zu spät. In meinem Alter kriegst du keinen Kredit mehr über 30 Jahre.
Ja, gerade auch junge Leute leiden ja total unter der Wohnungssituation in Köln. Es stehen ja auch viele, viele Wohnungen frei. Und heutzutage kommt man ja kaum mehr an eine Wohnung ran ohne Vitamin B, also durch Bekannte oder Freunde, die man kennt, die dann einem zuflüstern, dass da und da irgendwie ein Nachmieter gesucht wird oder ein Mitbewohner gesucht wird oder sonst. Das ist eigentlich unmöglich. Wie viel Wohnraum steht denn frei in Köln? Weißt du das ungefähr?
Das ist nicht ganz einfach zu sagen. Also ich kann es dir sagen oder kann es euch sagen, wenn wir uns die GAG angucken. Also die GAG ist ja der größte Vermieter in Köln oder die größte Vermieterin in Köln mit roundabout 46.000, 47.000 Wohnungen und da gibt es so gut wie keinen Leerstand. Also da ist der Leerstand zu vernachlässigen, der liegt unter 1%, und den gibt es auch nur aus technischen Gründen, weil halt Wohnungen mal saniert werden müssen oder weil es eine Pause gibt zwischen zwei Mieterinnen. Was der Leerstand angeht, im Privatsektor ist das kaum nachzuhalten. Also es ist ja so, wenn jemand seine Wohnung, wenn ein Vermieter seine Wohnung über einen längeren Zeitraum leer stehen lässt, dann ist das eine Ordnungswidrigkeit und das wird auch bestraft mit einem Ordnungsgeld in nicht unwesentlicher Höhe. Voraussetzung ist natürlich, dass es die Stadt mitkriegt, und das ist das Problem, ne? Also wenn
Aber
die
warum sollte sie das nicht mitkriegen, wenn mitten in der Innenstadt so Wohnungen freistehen?
Naja, sie brauchen Hinweis, weil die Stadt keine Leute hat, die durch die Stadt laufen und gucken, wo fehlt ein Klingelschild oder wo ist ein Fensterladen schon seit Monaten runtergezogen. Da braucht es die Mitarbeit von Nachbarinnen und Nachbarn, die halt tatsächlich der Stadt sagen, hier, da ist eine Wohnung, da habe ich den Verdacht, die steht schon lange leer. Und dann wird das Wohnungsamt auch aktiv. Aber das passiert viel zu selten. Und wird auch keine Tabelle darüber geführt, welche Wohnungen tatsächlich leer stehen, sondern es ist immer eine einzelne Sache. Wenn irgendwo was ist, dann probiert die Stadt, den Menschen dazu zu bewegen, diese Wohnung entweder instand zu setzen, fertig zu bauen, neu zu vermieten. Ja, genau.
Also, du rätst den Leuten dann einfach, dass wenn sie irgendwo leer stehenden Wohnraum sehen oder nicht fertig stehende Gebäude, dass sie dann einfach sich an die Stadt wenden und darüber berichten.
Grundsätzlich ja.
Auch, dass sie die Häuser besetzen.
Naja, die Hausbesetzung, also jetzt muss man unterscheiden. Also ich glaube, man muss unterscheiden, ob man jetzt über ein komplett leerstehendes Haus spricht oder ob wir über einzelne Wohnungen in einem Gebäude sprechen, einem Haus sprechen. Also die Besetzung von einzelnen Wohnungen in einem Haus halte ich für relativ kompliziert. Das wird es selten geben, aber wir haben ja diese Beispiele der sogenannten, also der Häuser der Russischen Föderation, die ja immer wieder mal kurzzeitig besetzt werden, immer noch, weil die ja seit vielen Jahren leer stehen und da die Gesetzeslage noch mal komplizierter ist, als das bei einem normalen Leerstand ist, weil diese Wohnungen einem Staat gehören und das sozusagen auch exterritoriales Gebiet ist. Also alles kompliziert, da wirklich was dran zu machen. Vielleicht ein Satz noch. Da will die Stadt jetzt was machen, dass dieser Leerstand überwunden wird mit einer Änderung des Bebauungsplanes. Sagt aber selbst, es wird mindestens 10 Jahre dauern, bis sich da in der Realität was ändert. Das heißt, das ist schon echt frustrierend
Ja,
manchmal.
dann ist vielleicht ein Haus zu besetzen, doch eher die schnellere Methode, an Wohnraum in Köln zu kommen.
Das ist mit Sicherheit eine Methode, aber bestimmt nicht für
Ja,
jeden
das
und
ist jetzt
jede.
auch kein Aufruf an
Nein, das ist ja okay.
Straftaten, aber man kann es verstehen.
Also wir hatten ja in jüngerer Vergangenheit Hausbesetzungen in der Marktstraße, die dummerweise und unnützerweise geräumt worden ist, dann das OMZ in Kalk, jetzt ist ja mehr oder weniger auch eine
Was
Besetzung.
ist das uns gewesen? Kannst du das kurz erklären?
Und das OMZ war oder ist ein Obdachlosenzentrum, ich nenne es mal ein selbstverwaltetes Obdachlosenzentrum, wo also jetzt nicht der Stadt oder die Kirche oder sonst ein sozial engagierter Mensch hingeht und sagt, so, ich mache jetzt mal ein schönes Projekt für Obdachlose, sondern das ist halt tatsächlich von unten entstanden, indem Leute, die auf der Straße gelebt haben, ein altes Gebäude in der Südstadt, in der Nähe vom Großmarkt besetzt haben und da über mehrere Monate halt selbstverwaltet gelebt haben. Und dann hat es die Stadt nicht mehr geduldet und hat die Räumung veranlasst. Und jetzt sind die Leute vom OMZ auf der Gummersbacher Straße da zwischen Deutz und Kalk in der Nähe von der Köln Arena. Und das finde ich eigentlich ein sehr interessantes Projekt, weil es halt eben eins ist, was nicht irgendwie von oben erfunden wurde oder von der Sozialverwaltung erfunden wurde, sondern ja, von den betroffenen Leuten selbst initiiert wurde und auch jetzt selbst verwaltet fortbesteht.
Mega gut, mega gut. Wirklich. Ja, so viel zur Wohnungspolitik. Vielleicht nochmal für die Hörer, um mal auf die Grundlagen deiner politischen Arbeit zurückzukommen oder wer du eigentlich bist. Wie bist du überhaupt zu den Linken gekommen, wenn man jetzt ganz, ganz weit zurückgeht? Warum hast du dich für die Linke entschieden?
Ja, dazu muss ich vielleicht sagen, dass ich grundsätzlich schon immer ein politisch interessierter Mensch gewesen bin. Das hat bei mir relativ früh angefangen. Ich war mal das jüngste Mitglied der SPD im ganzen Land Rheinland-Pfalz. Also ich bin mit 14 in die SPD eingetreten. Und
Im ganzen Land.
ja, wobei man
Krass.
natürlich dazu sagen muss, Rheinland-Pfalz ist nicht so groß wie Nordrhein-Westfalen,
Gut, aber.
aber ich war der Jüngste tatsächlich. Und ja, war dann halt jahrelang der SPD und es hat sich aber immer mehr sozusagen eine Distanz zu dieser Partei aufgebaut, die dann darin gipfelte, nenne ich es jetzt mal, als, ich meine, es war 1994,
Wie alt bist du denn?
wie alt ich bin?
Ja.
54.
Okay.
Und 94 war ich weiß nicht so genau, also irgendwas Anfang Mitte 20, würde ich sagen. Und da gab es eine für mich nicht hinnehmbare Gesetzesänderung im Asylrecht. Das heißt also, bis dato gab es ja in der Bundesrepublik ein uneingeschränktes Asylrecht und das wurde auch mit Stimmen der SPD abgeschafft. Und da hatten wir als Jusos eine Demo in Bonn damals noch gehabt vorm Erich-Ollenhauer-Haus. Und dann standen so, also der Parteizentrale der SPD und davor stand dann die Polizei und hat die eigene Jugendorganisation von diesem Haus sozusagen abgeschirmt. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, nein, das kann nicht mehr meine Partei sein. Und dann habe ich ja, vielleicht ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr überlegt und bin dann damals zur PDS gegangen. Also für mich ist das eigentlich normal, in einer politischen Partei zu sein. Ich könnte es mir eigentlich nicht vorstellen, nicht in einer politischen Partei zu sein. Und ich finde grundsätzlich die Positionen für Frieden, Gerechtigkeit und Umweltschutz zu streiten richtig und sehe diese Punkte in der Linken am besten verankert. Wobei Parteipolitik natürlich auch immer Kompromisspolitik ist. Also es wird keine Partei geben, mit der ich 100% zufrieden bin. Das würde mich allerdings auch wundern, wenn das bei dir so wäre.
Aber ja, klar, also das ist ja kein Spiegelbild eines selbst, die Partei, in
Genau.
der man ist. Das ist ja auch echt komisch. Was hast du denn von den Linken gehalten oder von der PDS, bevor du da reingegangen bist, als du noch bei der SPD warst und von deren Existenz wusstest? Dachtest du, okay, das ist jetzt einfach, ja, das sind die Extremen da, mit denen will ich nichts zu tun haben? Oder hast du irgendwie von Anfang an schon mit denen sympathisiert? Was waren so deine Gedanken zu der Partei?
Also klar waren diese Gedanken von Sympathie gezeichnet, sonst wäre ich nicht Mitglied geworden. Und ich habe das ja angedeutet, es gab schon viele Zweifel an der SPD. Und ich weiß das jetzt nicht mehr ganz genau, aber es gab die ein oder andere Wahl, wo ich noch SPD-Mitglied war, aber schon PDS gewählt habe.
Okay.
So, und das ist dann irgendwann, man denkt ja, also ein Ansatz ist ja von vielen Leuten auch in der SPD gewesen, wir gehen in die SPD, um sie nach links zu rücken. So, und das schien mir an dem Tag, hat sich diese Hoffnung zerschlagen. Und deswegen bin ich der Auffassung, dass das nicht funktioniert und dass die Gesellschaft insgesamt Impulse von links braucht. Und deswegen ist die Linke die Partei, die das am ehesten hinkriegt. So, und deswegen, genau.
Also es ist einfach vergeudete Mühe, seine ganze Kraft und Energie in eine Partei zu stecken, um sie linker zu machen, sondern man soll einfach direkt in eine existierende Partei, die schon links ist, gehen, weil in der Regel, in der Realität es so aussieht, dass man einfach in der Unterzahl ist, was die Gestaltung nach links anbelangt, bei eher konservativen bürgerlichen Parteien.
Also grundsätzlich würde ich die SPD nicht als konservativ-bürgerliche Partei bezeichnen, sondern die SPD
Ist auch gar
und.
kein Front an die
Nein,
SPD,
nein, nein,
also
nein, nur wir
ging
diskutieren
um
ja ganz.
Parteien generell.
Es geht um Parteien generell, aber man muss, glaube ich, schon sehen, dass die Linke und die SPD aus dem gleichen Holz geschnitzt ist. Das ist, glaube ich, schon. Wenn man das historisch betrachtet, ja, eindeutig. Und ich glaube schon, dass beide Parteien grundsätzlich die Fragen von sozialer Gerechtigkeit und Arbeitnehmerinneninteressen im Fokus haben. Und bei der SPD ist es leider, hat sich das Kräfteverhältnis in diesen Fragen ungünstig entwickelt. Also zuletzt ganz deutlich ja durch Gerhard Schröder, aber zuvor auch schon durch Helmut Schmidt. Und es sieht ja nun auch so aus, dass insbesondere in der Friedens- oder muss man vielleicht sogar Kriegspolitik sagen, es in der SPD da immer weiter Richtung reaktionär geht. Also glaube ich, dass die Kräfteverhältnisse in der SPD momentan nicht so sind, dass der interne Druck die tatsächlich nach links bringt. Und deswegen müssen wir als Linke das tun. Wobei wir da momentan ja auch totale Schwierigkeiten mit haben, aber das sehe ich schon als eine wichtige Aufgabe der Linke an, weil du wirst gesellschaftliche Veränderungen nur dann erreichen, wenn es dir gelingt, auch die großen Parteien, zum Teil die Grünen, hauptsächlich die SPD, von links unter Druck zu setzen, damit sich in der Gesellschaft real was tun kann.
Ja, ist schön gesagt. Jetzt haben wir so viel Gutes über die Linke indirekt mitbekommen. Was ist denn eine Sache, die dich richtig, richtig nervt an der Partei, in der wir beide sind? Jetzt kann es ganz ehrlich sein, das hören nur ein paar Menschen.
Das darf jeder hören. Es sind ja keine persönlichen Fäden, die ich da austrage oder austragen möchte. Also was mir an der Linken stinkt, ist, dass es zu viel internen Streit gibt und dass die Möglichkeiten, die auf der Straße liegen, für uns auf der Straße liegen, dadurch überhaupt nicht genutzt werden. Also ich glaube, der Krieg, die sozialen Verwerfungen, und auch die Umweltzerstörung, das sind alles Themen, die wir eigentlich total gut aufgreifen könnten, weil wir in der Frage der Ökologie eine grüne Konkurrenz haben momentan, die, ja, wie soll ich das beschreiben, also die ihre Prinzipien teilweise aufgibt, die orientierungslos Klimafrage agiert und wir eine SPD haben, die von ihren friedenspolitischen Themen immer stärker abweicht, von den sozialen Fragen total abweicht, Das
Ja.
wären Dinge für uns, die liegen für uns auf die Straße und uns gelingt es nicht, die aufzugreifen und zu
Aber
transportieren.
warum denn nicht? Weil wenn du das so irgendwie darstellst, klingt das so, als wäre die Linke die einzig wählbare Partei, weil sie einfach all diese Elemente, die andere Parteien irgendwann im Laufe ihrer Legislatur einfach verraten oder nicht mehr einhalten, die Linke tatsächlich immer noch bei sich hält. Aber warum ist die dann so wackelig gerade? Es ist ja auch schon so, dass bei der nächsten Bundestagswahl munkelt man ja auch schon, dass sie wahrscheinlich gar nicht erst reinkommen wird. Es muss ja Gründe haben, oder? Oder was sind die Gründe, die du siehst, die dazu führen, dass die Linke gerade so scheitert? Nur die internen Streitereien? Oder gibt es da noch
Na,
mehr?
was heißt dann nur? Also wir haben ja die Situation, dass unsere Bundestagsfraktion seit 2017 meiner Meinung nach nicht mehr richtig liefert. Und das ist ja schon eine ganze Ecke, 2017. Also wir haben jetzt 2023, das sind 5,5 bis 6 Jahre. Und ich glaube, dass das an dem internen Streit liegt. Wir haben die Situation, dass wir meiner Meinung nach viel zu lange einen, ja, wie nenne ich das jetzt, einen Konsens haben in der Bundestagsfraktion, dass die führenden Köpfe um Sarah Wagenknecht und um Dietmar Bartsch irgendwo vereinbart haben, dass sie sich nicht gegenseitig bekämpfen. Das heißt aber auch, dass bestimmte Themen nicht ausdiskutiert und transportiert werden. Und das kannst du natürlich, das kannst du vielleicht mal ein halbes Jahr machen, das kannst du mal ein Jahr machen, aber das kannst du nicht über Legislaturperioden hinweg machen, weil du es dann einfach nicht mehr gelingt, eine glaubhafte Linie und auch eine eindeutige Linie nach außen hin zu vertreten. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Personalien, die wir auf Parteiebene an der Parteispitze haben, ob das tatsächlich immer diejenigen gewesen sind, die tatsächlich, ja, ich nenne es jetzt mal, die besten waren, die wir haben. Da habe ich Zweifel, dass das so ist.
Es ist auf jeden Fall mega gut, selbstkritisch mit der eigenen Partei umzugehen. Ich finde es richtig, richtig ätzend, wenn PolitikerInnen immer nur sagen, wie toll ihre eigene Partei ist und dass sie fehlerfrei ist. Und dabei sieht man einfach in der Presse oder durch Medien, dass das eben nicht der Fall ist, dass da auch vieles, vieles falsch läuft. Und da ist es auch wichtig, einfach Kritik ausüben zu können und auch einstecken zu können.
Du bist ja mit Abstand die Jüngste bei uns in der Fraktion und auch das jüngste Ratsmitglied von allen 91 Ratsmitgliedern. Wenn man die Leute sich so anguckt, wird man sagen, die meisten sind doppelt bis dreimal so alt wie du. Wie ist das für dich so, wenn du so in den Ratssaal gehst oder in die Fraktion kommst und triffst in der Regel niemanden aus deiner Generation?
Ja, schlecht, ne? Also, es ist ja wirklich ein Armutszeugnis, würde ich sagen. Auch in der eigenen Fraktion, aber natürlich auch des Rates, dass ich mit 24 Jahren die Jüngste bin. Also meiner Meinung nach sollte der Stadtrat oder generell Parlamente ja immer ein Abbild der Gesellschaft sein. Und wir haben so viele Leute, die mit 18 schon Abi machen oder mit 19 schon total politisiert sind und fest im Leben stehen. Und die werden sozusagen gar nicht richtig repräsentiert durch den Rat oder durch Parlamente generell. Und das finde ich halt sehr, sehr schade, weil vor allem zu Fragen wie Schulpolitik oder Kulturszene und so weiter und so fort sind einfach die Meinungen von jungen Menschen sehr, sehr wichtig. Und sie sollten auch die Möglichkeit haben, die Stadt zu beeinflussen. Ob das jetzt daran liegt, dass sich einfach nicht genug junge Menschen für Politik interessieren oder sich darin engagieren, sodass die irgendwann da reingewählt werden, oder ob es daran liegt, dass Parteien junge Menschen in dem Maße nicht abholen und ihnen keine Chance geben, aktiv zu werden, auch auf Posten aktiv zu werden. Das weiß ich jetzt nicht. Ich setze mich auf jeden Fall dafür ein, dass mehr junge Menschen sich rantasten an Politik, weil es ist auf jeden Fall ja nicht so schwer, wie man denkt, und man kann auf jeden Fall alles lernen und sich langsam rantasten. Und ansonsten würde ich auch jeder Fraktion und jeder Partei raten oder empfehlen, dass sie mehr an junge Menschen reingehen und sie mit reinholen, dass nicht immer wieder die gleichen alten Rentner sich wieder und wieder für Posten, für den Rat, für den Landtag, für den Bundestag kandidieren lassen, weil das kann es wirklich nicht sein. Ich möchte mehr SchülerInnen haben im Parlament, ich möchte mehr Studierende haben, ich möchte mehr Arbeitslose haben, und nicht nur Selbstständige und RentnerInnen. Ja. Aber klar, also natürlich ist man sehr aufgeregt, wenn man so jung ist, und dann das erstmal irgendwie reden muss vor all diesen Leuten, die so viel älter sind als man selbst und so viel mehr Lebenserfahrung haben. Ich kam ja irgendwie aus den sozialen Bewegungen wie UNICEF oder Umweltbewegungen wie Greenpeace, und da spricht man ja auch vor Menschen auf Demos, aber es ist nochmal was anderes, vor so einem Parlament auf so einem Podest zu stehen und zu den ganzen Leuten zu reden, die so viel älter sind als man selbst. Wären die locker genug, wäre das ja was anderes. Aber am Anfang ist es ja auch so, dass man durch die Reden, die man hört, auch oft den Eindruck bekommt, dass sie ihre Nase ganz oben haben und sehr arrogant sind und herablassend. Und da traut man sich, glaube ich, nicht so sehr, dann aus sich rauszukommen. Aber je näher man, also je öfter man da ist und wenn man die Leute dann auch richtig kennenlernt, auf diesen ganzen Empfängen und so nach der Ratssitzung oder dazwischen in den Pausen, dann lernt man fraktionsübergreifend ja auch Menschen kennen, dann merkst du eigentlich, dass es auch einfach nur Menschen sind und dass die auch irgendwie angefangen haben und auch nicht super duper perfekt direkt am Anfang sahen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig zu wissen, dass man Fehler machen darf, dass man nicht, dass man, wenn man da, darüber irgendwie verurteilt wird, darüber Fehler zu machen, dann sollte man einfach darüber stehen und sagen, juckt mich nicht, ich darf Fehler machen, ich bin auch nur ein Mensch und man wächst auf jeden Fall dran.
Wie sehen das denn so die Leute in deinem Umfeld, also Freundinnen, Freunde in deinem Alter, dass du im Rat bist, dass du in so einer kommunalen Vertretung bist, die ja noch ein bisschen trocken und verstaubt vielleicht an der Außen wirkt?
Ich glaube, die wirkt gar nicht von außen so trocken und verstaubt. Ich glaube, die meisten Leute wissen einfach nicht, was der Stadtrat genau macht. Also die können sich nicht so viel darunter vorstellen. Und ich glaube, meine Freunde finden das ganz cool. Ich muss ehrlich aber sagen, ich unterhalte mich jetzt nicht so oft mit denen darüber. Also die wissen, also meine engsten Freunde wissen auf jeden Fall, dass ich im Stadtrat bin. Ich laufe nicht rum, wenn ich irgendwie in Bars bin und so, und sage jeder Person, die mich fragt, was ich mache, dass ich Politik mache im Stadtrat, weil das müssen die einfach nicht alle wissen. Ich will ja auch nicht irgendwie damit, man sollte generell nicht damit angeben, weil es nichts ist, womit man überhaupt angeben kann oder sollte. Aber ich finde immer, ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, dass du Ratsmitglied bist, bist du ja eine Person des öffentlichen Lebens. Und da kann man, ja, da muss man einfach ein bisschen aufpassen, finde ich, was man dann alles sagt. Danach, man ist nicht mehr so komplett frei und so in seinem Tun und Handeln, vor allem im Nachtleben jetzt beispielsweise. Aber so meine Freunde, die sind meistens auch eher politisiert. Ich schleppe die dann auch immer mit auf Demos, auch wenn sie manchmal gerne ausschlafen wollen. Ich weiß auch nicht, warum alle Demos immer früh morgens sind. Ich plädiere sehr dafür, dass Demos mal nachmittags oder abends sind. Aber ja, also ich finde es sehr wichtig, dass mein Freundeskreis politisiert ist und politisch ist. Ich finde es sehr wichtig, dass sie sich auch engagieren auf Demos, vor allem bei so grundsätzlichen Sachen wie Menschenrechte gegen Rechts oder für Umweltthemen. Und ja. Ja.
Bringst du deine Themen denn in der Fraktion und im Rat, also wenn jetzt Menschenrechte sagst, Umweltpolitik zum Beispiel, glaubst du, dass du diese Themen gut genug unterkriegst in der Fraktion und im Stadtrat?
Ich glaube noch nicht. Also ich glaube, ich könnte noch viel mehr machen und ich habe auch noch vor, viel mehr zu machen zu diesen Themen. Vor allem, ich bin ja im Integrationsrat und im Gleichstellungsausschuss zu migrationspolitischen Themen oder zu gleichstellungspolitischen Themen, da ich da einfach mehr, also einfach eigene Anträge und so einbringe, eigene Ideen habe für Anträge. Bisher war das so in letzter Zeit oder generell, seit ich im Rat bin, dass ich halt viel beobachtet habe, viel versucht habe zu lernen, zu wissen, okay, wie sind überhaupt die Abläufe in den Ausschüssen oder wie funktioniert die Ratssitzung und so weiter und so fort. Aber so langsam würde ich sagen, wird es auch mal Zeit, dass ich meine eigenen Ideen voranbringe. Es ist natürlich aber trotzdem frustrierend, in der Opposition zu sein, weil egal wie gut deine Idee ist, es besteht auf jeden Fall eine große Chance, dass man das nicht durchkriegt oder zumindest nicht unter eigener Partei durchkriegt. Trotzdem ist es natürlich wichtig, ja, das sowohl auf der Straße eigene Themen voranzubringen, auf Demos und so weiter und so fort, wie auch im Rat. Ich finde ja auch gerade die unterschätzte Gefahr, die man gerade überhaupt hat, ist A, der Klimawandel und die Gefahr, die von rechts ausgeht. Und da muss auf jeden Fall viel, viel mehr getan werden. Aber wie sieht es bei dir aus? Und wie würdest du sagen, was können Kölner BürgerInnen selbst tun, um politisch aktiv zu werden? Und welche Kritikpunkte hast du denn über die Ratsarbeit? Und was findest du besonders toll? Was macht der Rat überhaupt? Vielleicht kannst du ganz kurz darauf eingehen, was macht der Rat? Was ist gut am Rat? Was ist schlecht am Rat? Und was können Kölner BürgerInnen selbst tun, um aktiv zu werden? Weil hätte ich so eine Einführung vielleicht mit 18 schon gehabt, wäre ich vielleicht viel früher in die Arbeit eingestiegen als mit 20 erst oder 21.
Also was können die, ich fange mal hinten an. Was können die Bürger tun? Also ich glaube, da ist eigentlich die Kommune ein sehr gut geeigneter Platz, weil die Leute interessiert ja in der Regel schon, was direkt um einen rum passiert. Ne? Und da ist ja Kommunalpolitik oder das kommunalpolitische Handeln etwas, was sehr direkt ist. Ja? Also wenn du auf Landes- oder Bundesebene gehst, dann beschäftigst du dich mit neuen Gesetzen, mit neuen Verordnungen und so weiter, aber du beschäftigst dich nicht mit der Frage, entsteht jetzt in meiner Nachbarschaft ein Schwimmbad, eine Sporthalle oder ein Wohnblock. Das finde ich schon sehr interessant, dass man sich da direkt einbringen kann, sowohl als Bürger als auch als Ratsmitglied. Das finde ich auch gut und oft ist es ja so, dass du als Kommunalpolitikerin, als Kommunalpolitiker von Bürgern oder von einem Zusammenschluss von Bürgern, von Initiativen angesprochen wirst, wo sie sagen, das und das und das wollen wir oder dies und das und jenes wollen wir eben nicht. Und das finde ich eigentlich immer ganz interessant, das aufgreifen zu können und nach Möglichkeit dann in der Realität auch etwas für die Menschen zu erreichen. Das finde ich das Spannende an der Kommunalpolitik. Ja, wofür ist der Rat zuständig? Der Rat ist zuständig dafür, darüber zu entscheiden, wofür in der Stadt das Geld ausgegeben wird, welche Kultureinrichtungen es gibt, wo was für eine Schule gebaut wird.
Okay.
Er ist zuständig, wo wird eine neue Wohnsiedlung gebaut, wo wird die nicht gebaut, wo kommt ein Sportplatz hin, wo kommt ein Friedhof hin, Was kann man auf dem Friedhof alles machen? Also es gibt eine ganz...
Schon viel, was der Rat macht.
Es ist eigentlich schon relativ viel, was der Rat macht. Der Nachteil ist, es vergeht häufig viel Zeit, bis man eine Idee hat, einen Beschluss fasst und dann nachher in der realen Welt zu sehen ist. Also das ist schon mal ein bisschen frustrierend. Das gilt insbesondere für so Projekte wie Straßenbahnen oder sowas.
Aber ist
Also
das nur auf kommunaler Ebene so oder ist das generell so ein Ding von Politik, dass das alles immer lange dauert, wenn Beschlüsse gefasst werden? Oder ist das nur auf kommunaler Ebene so?
ich glaube, dass das ein generelles Problem
Okay.
ist. Das glaube ich schon.
Okay.
Ja, und was ich nicht gut finde, an der Kommunalpolitik sind die, wie ich meine, häufig viel zu langen Sitzungen, insbesondere die Stadtratssitzungen, wenn die 6, 7, 8 oder vielleicht sogar mal 10 Stunden dauert. Das finde ich eigentlich schon ein bisschen uneffektiv, wie
Ja.
damit Zeit umgegangen wird. Da könnte man vieles doch wirklich deutlich streichen.
Allerletzte Frage jetzt. Wie sähe für dich ein perfektes Köln aus?
In einem perfekten Köln gäbe es genug Kita-Plätze, genug Gesamtschulplätze, genug preisgünstige Mietwohnungen, einen kostenlosen und funktionierenden ÖPNV, mehr Grünflächen, weniger Konsum im öffentlichen Raum und Kultureinrichtungen, die niedrigschwellig anzusteuern sind in den einzelnen Stadtteilen.
Klingt auf jeden Fall nach einer lebenswerten Stadt.
Ja.
So, langsam nähern wir uns jetzt dem Ende. Vielen Dank, dass du da warst, Michael.
Sehr
Ich habe noch
gerne.
eine Frage für dich oder beziehungsweise einen Auftrag an dich zum Abschluss. Wenn du, was würdest du jetzt den Zuhörern dieses Podcasts, dieses Format jetzt auf dem Weg mitgeben wollen, wenn sie das hören? Ein paar Worte einfach an die hörenden Leute zu richten, würde ich dich bitten. Und ja, dich dann auch zu verabschieden.
Ja, also was will ich den Leuten mitgeben? Das ist immer sehr hochgegriffen, wenn man den Leuten etwas mitgeben wird. Also mich würde es freuen, wenn der eine oder die andere, die jetzt zugehört hat, sich in den nächsten Tagen und Wochen mal mit Kommunalpolitik beschäftigt, mal mit offenen Ohren und Augen durch den Stadtteil geht und guckt, wo könnte was im Argen liegen und vielleicht was anstößt.
Okay, super Schlusssatz. Habt ihr gehört, Leute? Kommt in die Kommunalpolitik.